Genau, ja. Ja, Vater, danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass der Karl das für uns auslegt. Segne du ihn bitte für die richtigen Worte und uns eben, dass wir hören. Dass wir hören und verstehen, was du zu sagen hast. Danke dafür. Amen.
Amen. Ja, bevor wir jetzt uns mit einem neuen Buch beschäftigen, möchte ich was sagen, was mir jetzt so spontan eingefallen ist. Die Blumen da unten schauen nicht so spektakulär aus, gell? Wir haben heute in der Früh diskutiert, ob wir was mitnehmen sollen aus dem Garten. Habe ich gesagt, momentan gibt es keine großblühenden, also zumindest bei uns, weil der Regen hat alles zusammengehauen, keine großblühenden, schönen Pflanzen und Rosen sind auch keine da. Aber die da hier, da müssen nachher hingehen, die riechen ganz gut. Das ist nämlich Salbei und das andere ist, glaube ich, Oregano. Ich kenne mich da nicht so aus, aus dem Kräuterbeet. Ja? Und das denke ich mir, das ist eigentlich auch ein schönes Bild. Eine Gemeinde soll sichtbar sein, aber auch riechbar. Wir sollen ein Wohlgeruch Gottes sein. Ja? Das soll eigentlich uns herausfordern, dass wir mit unserem ganzen Leben für ihn ein Wohlgeruch sind. Das ist mir nur so jetzt spontan eingefallen. Danke für alles, was ihr schon beigetragen habt, weil ich mir gedacht, das, was wir gesungen haben und das, was wir gehört haben, ist eigentlich Römerbrief in Praxis. Weil alles das, oder, na, wirklich jede einzelne Zeile von den Liedern, die wir heute gesungen haben, oder auch das, was die Lena uns erzählt hat und auch was der Frankie gesagt hat, das sind Dinge, die im Römerbrief erklärt werden. Weil der Römerbrief ist eine ganz grundlegende Basis für unseren Glauben. Könnt ihr bitte die erste Folie haben? Genau. Also wir beschäftigen uns mit dem Beginn des Römerbriefes und sozusagen die Einleitung zum Römerbrief. Vielleicht eine Erklärung, warum haben wir jetzt mit der Apostelgeschichte aufgehört und machen wir jetzt Römerbrief und dann wird es umgekehrt auch wieder mal so sein. In der Vergangenheit haben wir festgestellt, wenn man so ein langes Buch durchredet und predigt und durchdenkt, irgendwo wird man dann ein bisschen jetzt schwieriger, ermüdet man. Ja? Und ich habe gedacht, das gehört ja irgendwie zusammen. Einerseits das, was Gott getan hat durch die Apostel, die Taten der Apostel, heißt die englische Übersetzung vom, oder der englische Titel von der Apostelgeschichte ist ja Acts, Taten. Und ich habe dann gesagt, Taten des Heiligen Geistes durch die Apostel. Und das ist, glaube ich, das Praktische, was wir gesehen haben, was wir schon erlebt haben, was wir auch hoffentlich beginnen umzusetzen. Danke für alle Initiativen, die stattfinden durch das beim Umsetzen. Gebetsinitiative, danke. Und die Basis ist die Lehre. Das, was uns Paulus hier präsentiert. Also wir brauchen beides. Wir brauchen die Praxis und wir brauchen die Lehre. Und wenn man jetzt über Lehre redet, dann gibt es bei manchen so die Scheuklappe oder das fällt dann zu, gehen die Ohren zu, weil jetzt wird es fad, jetzt müssen wir lernen, jetzt müssen wir aufpassen, konzentrieren und so weiter. Ja, ganz kann ich dem nicht widersprechen. Der Römerbrief ist keine leichte Kost. Das muss ich mal sagen. Ja. Leichte Kost ist zum Beispiel das, was die Babys bekommen. Die brauchen nur anzuzeln und das ist alles aufbereitet und es ist alles drinnen, was sie brauchen und sie brauchen nichts kauen und gar nicht, haben ja noch keine Zähne. Ein Milchbrei, ein Grießbrei ist für Kranke eine gute Kost. Aber also leichte Kost ist, also sagen wir so, ich hätte lieber was anderes. Ja. Wenn ich das hier sehe, das ist auch keine harte Kost, das ist ein weiches Leiberl mit was zwischendrin. Also das ist so Also ich mag das nicht. Es ist für mich, Fast Food ist auch nicht geistlich immer das Beste. Ich rede jetzt nicht von Ernährungslehre, weil das ist was anderes, aber als Bild, ja, geistliches Fast Food kann uns schon manchmal ein bisschen helfen, aber es geht hier mehr um was, wo man was schneiden muss. Ja? Das ist ein Steak. Ja, Messer liegt daneben, da musst du es durchschneiden und du musst es kauen. Der Römerbrief muss gekaut werden. Man muss ihn wirklich kauen oder eine Speckjause muss auch schneiden und kauen. Also nur als Bild, ja. Für Vegetarier habe ich so einen Salat, den man beißen muss, das sieht man da auf dem Bild gar nicht, oder Nüsse. Gell? Also es gibt einfach verschiedene Nahrung und die leichte Kost ist die, die schnell reingeht und schnell wieder rausgeht. Aber das, was nachhaltig, was wirklich bleibend sein soll, muss gekaut werden. Je besser du die Speise kaust, desto besser werden die Nährstoffe aufgenommen. Ist auch eine Sache der Ernährungswissenschaft, aber ich bin ja kein Ernährungswissenschaftler. Warum ist der Römerbrief in der Geschichte so wichtig? Also in der Kirchengeschichte. Ihr habt es vielleicht schon einmal von einem gewissen Augustinus gehört. Augustinus von Hippo oder Augustinus Aurelius war ein begabter junger Literaturgelehrter und Rhetoriker. Er kommt aus Nordafrika, Karthago, in der Nähe von Karthago und ist dann später nach Rom und nach Mailand gezogen. Er hatte eine gläubige Mutter, die gläubige Christin war und die auch immer für ihn gebetet hat. Er war ein sehr begabter und hervorragender Gelehrter und hat sich mit den griechischen und römischen Philosophen auseinandergesetzt, besonders mit Cicero. Er hat aber ein bisschen einen, wie sagen wir vorsichtig gesagt, fragwürdigen Lebensstil gehabt, ja? Also sein Leben, sein Privatleben war nicht das, was man eigentlich vorbildlich sieht. Er hat also eine Beziehung gehabt, schon seit sehr früh und das hat die Frau dann wieder weggeschickt und verlassen und er hat zügellos gelebt. Und er hatte ein Bekehrungserlebnis, 386 nach Christus. Man weiß das so genau, weil er das aufgeschrieben hat. Es gibt ein Buch von ihm, ein sehr bekanntes Buch, eines der, außer der Bibel, ja, eines der frühen Dokumente, die sehr gut überliefert sind. Und da hat ihn ein Bibelvers aus dem Römerbrief getroffen. Ja? Römer 13, 13 bis 14, lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, oh, da hat er schon sich angeschaut, ohne sexuelle Ausschweifungen und ohne Streit und Rechthaberei. Legt das alles ab und zieht an ein neues Gewand, Jesus Christus, den Herrn. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eure eigene Natur befriedigen könnt oder zufriedenstellen könnt. Das hat ihn, er hat eine Stimme gehört, die ihm gesagt hat, lies das Buch, das du jetzt da irgendwo liegen hast, und er schlagt damals hat es ja noch keine so Bibel gegeben wie von uns, er hat also eine Ausgabe von den Römer, vom Römerbrief vor sich gehabt und hat das aufgeschlagen, und da war dieser Vers, der ihn angesprochen hat. Das hat ihn zu einer Bekehrung gebracht. Dieser Römerbrief hat wirklich extreme Auswirkungen auf die Entwicklung in der Kirchengeschichte gehabt. Augustinus ist sozusagen, dadurch hat er sich bekehrt, durch das, was er da gelesen hat. Auf diesen Augustinus gehen ja dann mehrere, ich habe das auch nicht so genau gewusst, habe mich jetzt einmal informiert und gelesen, mehrere Mönchsorden zurück, ja? Unter anderem die Augustiner Chorherren. Und jener Mensch, den ihr kennt, war ein Augustiner Mönch, Martin Luther. Auch er ist durch den Römerbrief zu einer Heilsgewissheit gekommen. Er war vorher schon gläubig, ja, er hat ja Gott gesucht und er wollte Gott wirklich mit allem Ernst und mit aller Hingabe dienen. Aber er war immer unsicher, ob es reicht. Reicht es? Wird mich Gott trotzdem annehmen? Er hat gefastet, er hat gebetet, er hat sich selbst gegeißelt, einfach um mit seiner Unvollkommenheit fertig zu werden. Und letztendlich hat ihm unter anderem der Vers, den er beim Übersetzen der Bibel, der hat ihn so angesprochen, ja, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben wird, der Gerechte wird aus Glauben leben und nicht aus Werken und das Ganze, was noch rundherum kommt, das werden wir ja genau lesen im Römerbrief. Es ist also der Augustinermönch ist durch den Römerbrief zu einem lebendigen Glauben gekommen, der in einer Gewissheit der Annahme durch Gott gegründet war. Einige Jahre, 200 Jahre später, ein gewisser John Wesley, ein anglikanischer Geistlicher, der war damals schon Pfarrer, hat durch das Lesen des Kommentars von Luther über den Römerbrief, ist auch er zu einer ganz neuen Beziehung gekommen. Weg von dem, ich muss das da alles tun, ja, und zu einer Befreiung. Er war dann der Gründer der Methodistenkirche in England. Die Methodisten gibt es ja auch natürlich halt noch. Und ich möchte jetzt noch zwei Theologen erwähnen, die von diesem Römerbrief ganz stark beeinflusst worden sind. Den werden vielleicht manche von unseren rumänischen Geschwistern kennen. Und wenn sie nicht kennen, dann schaut einmal in die rumänische Bibel hinein, weil das ist der Übersetzer der heute gängigen rumänischen Bibelübersetzung. Ist das richtig so? So habe ich es halt. Er war ein Orthodoxer, also Dumitru Cornilescu war ein orthodoxer Theologe. Und der hat schon als Student gemacht, es muss mehr geben als nur die Orthodoxie, die genaue Befolgung der Lehre. Was heißt die Orthodoxie? Ja? Es muss mehr geben, es muss eine Beziehung geben, ich muss eine Beziehung zum einen Frieden mit Gott finden und so weiter. Und der hat beim Übersetzen der Bibel ins Rumänische, gerade auch wieder im Römerbrief, hat er endlich seine Heilsgewissheit und seinen Frieden gefunden. Er hat natürlich auch Kontakte zu anderen Christen vorher gehabt und so weiter, aber das hat ihn letztendlich dazu gebracht, dass er wirklich ein Christ geworden ist, der in der Gnade leben konnte, der Gewissheit hatte, ich bin angenommen. Er hat Frieden mit Gott gefunden, nicht mit seiner Kirche, die haben ihn dann ausgeschlossen, er war dann in der Schweiz, ist auch dort dann gestorben. Und jener andere Mann, der ungefähr zur gleichen Zeit gelebt hat, die sich aber wahrscheinlich nicht persönlich kennengelernt haben, war ein Schweizer Theologe und der war ein liberaler Theologe, also einer zu der Zeit, wo eigentlich alles in Frage gestellt worden ist. Die Bibel, das ist alles so, ja, man kann alles anders interpretieren und so weiter. Und Karl Barth war zutiefst erschüttert durch die Ereignisse des Ersten Weltkrieges. Er war, es hat sein ganzes Fundament, der Glaube an das Gute im Menschen und so weiter, das ist ihm abhanden gekommen. Das ist auch nicht es ist verständlich, ja, wenn du das alles erlebt hast, was im Ersten Weltkrieg sich ereignet hat und was sich heute ereignet, sage ich jetzt mal, ja, dann muss man eigentlich zu dem Schluss kommen, die Lehre, dass der Mensch gut ist, kann nicht stimmen. Ja. Und das war für ihn auch so er hat theologisch gearbeitet und einen Kommentar über den Römerbrief verfasst. Und dabei ist ihm das klar geworden. Da steht es ja drinnen, ja. Der Mensch ist nicht gut. Gottes Zorn über die Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen wird offenbar. Und er wendet sich von der liberalen Theologie ab. Das ist die Theologie, die er sagt, das Gute des Menschen fördern auch, ja. Und die Bibel, und das, was die Bibel sagt, ist ja nicht so wörtlich zu nehmen und so weiter. Er ist ein fundamentaler oder ein wichtiger Theologe am Anfang des letzten Jahrhunderts geworden. Nicht alles, was die Herren, die ich da jetzt zitiert habe, gesagt habe, ist sofort, können wir sofort auch übernehmen. Das sind ja auch nur Menschen, ja, und haben vielleicht das eine oder andere auch anders gesehen. Aber es ist einfach evident und klar, dieses Buch, von dem wir jetzt reden und das ich jetzt schon relativ lang von dem wir vorausrede, dieses Buch ist, hat eine enorme Wirkung. Es ist ein, ist eigentlich ein Dynamit. Es ist Dynamit. Und darum wollen wir uns jetzt nach der langen Einleitung mit der wörtlichen Einleitung des Briefes beschäftigen. Ich lese die ersten 5 Verse aus der Elberfeld-Übersetzung und nachher nochmal aus einer moderneren Übersetzung. Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in heiligen Schriften vorher verheißen hat, über seinen Sohn, der aus den Nachkommen Davids gekommen ist, dem Fleische nach, und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geiste der Heiligkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung. Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir Gnade und Apostelamt empfangen, für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen, unter denen auch ihr seid, berufene Jesu Christi, allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Na, das ist natürlich ein typischer Paulus-Satz, ein komplizierter, langer Satz und noch in der alten Übersetzung, also ein bisschen schwierig. Versuchen wir es mal, uns mit der neuen Übersetzung anzuhören. Es schreibt Paulus, ein Sklave von Jesus Christus, berufen zum Apostel und dazu bestimmt, Gottes Freudenbotschaft bekannt zu machen. Dieses Evangelium hat Gott schon im Voraus durch seine Propheten und heiligen Schriften angekündigt. Es ist die Botschaft von seinem Sohn, der als Mensch ein Nachkomme Davids ist und als Sohn Gottes vorgestellt ist in Macht, bestätigt durch den Heiligen Geist und die Auferstehung aus dem Tod. Das ist die Botschaft von Jesus Christus, unserem Herrn. Er hat uns in seiner Gnade zu Aposteln gemacht und uns beauftragt, Menschen aus allen Völkern zum Gehorsam des Glaubens zu führen, damit sein Name dadurch geehrt wird. Auch ihr gehört dazu, denn auch ihr wurdet von Jesus Christus berufen. Mein Brief geht an euch, von Gott geliebte und berufene Heilige in Rom. Gnade und Frieden wünsche ich euch von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, dem Herrn. Ein Brief. Wann habt ihr denn letzte Mal einen Brief geschrieben? Einen Brief richtig geschrieben? Jetzt uns euch anstoßen. Also wir schreiben ja heute kaum mehr Briefe. Wir schreiben heute SMS und WhatsApp und wie heißt das? E-Mails, ja. Geht viel schneller, kostet kein Porto, ja. Ich möchte einfach sagen, passt auf beim E-Mail schreiben und WhatsApp schreiben und SMS schreiben. Es ist sehr schnell weggeschickt und es bleibt immer sichtbar. Ja, Chats, ich brauche nur sagen, ja. Also nur so nebenbei. Bedenken wir, was wir alles publizieren, für die, was immer nachvollziehbar ist, auch wenn du glaubst, du hast es gelöscht. Brauchst du nur unsere Politiker anschauen, die jetzt am Mordsam Probleme damit haben. Ja? Nur so nebenbei. Also wir schreiben kaum mehr Briefe und diese Form des Briefschreibens ist eigentlich nicht bekannt, vor allem so wie es damals war. Heute schreibt man, wenn man noch schreibt, außen ein Kuvert mit einer Anschrift und dann schreibt man lieber oder liebe oder sehr geehrter oder sehr geehrte so und so und am Schluss schreibt man seinen Namen hin. Damals war es anders, man hat am Anfang geschrieben, wer schreibt wem. Der Brief wurde ja, muss man auch sagen, das waren ja keine solchen Blatt Papier, ja, wo man das schnell hinaufgeschrieben oder ausgedruckt hat, sondern das waren ja Papyrus, das ist ja ein bisschen ein steiferes Material. Es war nicht so leicht zu schreiben, es war teuer und das hat man dann irgendwo durch Boten bringen müssen. Es war ganz eine andere Art von Kommunikation und darum müssen wir uns ein bisschen auf das einstellen. Es gab damals schon Privatbriefe auch. Interessant, in der Bibel gibt es einen Brief, den der Oberst Claudius Lysias an den Statthalter Felix geschickt hat. Das habe ich, jetzt davor. Ne? Also da schreibt der Claudius Lysias aus Jerusalem, dass ihm zu Ohren gekommen ist, dass die Juden den Paulus, von dem wir jetzt reden, auch umbringen wollen und deshalb schickt er ihn nach Caesarea mit einer Militäreskorte, damit er geschützt ist, schickt ihn dorthin und der Felix soll sich um diese Angelegenheit kümmern. Das war ihm auch ganz recht, das Ganze loszuwerden. Und da ist ein Muster eines Briefes, ganz kurz. Er schreibt, der Claudius Lysius an den Felix, das ist die Sache und liebe Grüße, Punkt. Das ist ein kurzer, sachlicher Brief gewesen. Und das ist nicht der Römerbrief. Der Römerbrief ist was Langes. Das war sicherlich kein normaler Brief. Es hat damals schon auch unter den jüdischen Gelehrten die Tradition gegeben, Briefe an die Gemeinden oder die Versammlungen in der Diaspora in der Verstreuung zu schicken. Ja? Die wurden Mandat genannt. Da hat also ein Theologe aus Jerusalem oder von einer wichtigen Synagoge geschrieben und es wurde halt herumgereicht in den verschiedenen Synagogen. Und das macht eigentlich der Paulus auch. Und das machen die Apostel im Neuen Testament auch. Und das ist eigentlich unsere Grundlage. Ein großer Teil der Bibel besteht aus solchen Briefen. Es hat dann noch eine andere Literaturform in der Antike gegeben, das waren die Epistel. Das waren so philosophische Abhandlungen, das haben die Griechen gemacht. Das ist aber nicht mit unseren Briefen vergleichbar, weil in den Episteln hat es keine privaten Mitteilungen und auch keine privaten Anwendungen gegeben. Das war reine theologische, philosophische Überlegung. Die Briefe im Neuen Testament, von denen wir hier lesen, sind apostolische Sendschreiben. Über Apostel werde ich noch was sagen. Sie sind aber nicht an einen oder eine Gruppe oder eine Gemeinde allein gerichtet, sondern sie sind sicher herumgereicht worden. Und darum gibt es auch Abschriften, darum sind sie auch erhalten und darum sind sie letztendlich auch durch die Fügung des Heiligen Geistes in unsere Bibel gekommen. Wir haben ja eine Bibel, die von verschiedensten menschlichen Autoren durch einen Geist geschrieben worden ist. Der Absender ist der Paulus. Ich werde heute nicht über die Geschichte des Paulus zu viel sagen. Ihr könnt es gerne und sollt es auch immer wieder nachlesen. Apostelgeschichte 9 ist die Bekehrung des Paulus. Wir werden das ja auch dann in der Apostelgeschichte studieren. Paulus hat praktisch ab Kapitel 13 die gesamte Apostelgeschichte oder sein Wirken hat die ganze Apostelgeschichte geprägt und wird ausführlich beschrieben. Ich möchte auf das eingehen, was Paulus hier über sich selber sagt. Und er sagt als erstes, er ist Knecht, Sklave, Diener. Sklave ist eigentlich das richtige Wort. Ja? Er ist einer, der einem Herrn ganz gehört und ihm ganz zu dienen hat. Und er sagt ganz klar, wer dieser Herr ist. Jesus Christus. Den er selber verfolgt hat. Er war dabei, wahrscheinlich dabei, wie Jesus verurteilt worden ist. Er war dabei, wie Stephanus gesteinigt worden ist. Und er ist auf der Reise nach Damaskus Jesus begegnet. Und er fragt, wer bist du? Sagt Jesus, der, den du verfolgst. Ich bin der, den du verfolgst. Er hat Jesus zuerst verfolgt und jetzt dient er ihm. Er ist ein Sklave. seines Herrn. Er betrachtet sich selbst als abhängig von seinem Herrn in allem. Das können wir uns gar nicht so vorstellen. Ja? Aber ich glaube, das ist wichtig. Er sagt das als erstes. Ich bin ein Sklave Jesu Christi. Und ich bin ein berufener Apostel. Und das ist jetzt der zweite Teil. Er weiß genau, was sein Auftrag ist. Und er, das werden wir auch dann später noch sehen, er sieht sich als berufen, den Heiden, also den Menschen, die nicht aus dem jüdischen Volk stammen, das Evangelium von Jesus Christus zu bringen. Und wenn man sich das jetzt überlegt, die Juden waren eigentlich ein Volk, ein nicht so großes Volk, ja, und die anderen Apostel waren für dieses Volk auserwählt. Die hat Jesus persönlich auserwählt, schon zu seinen Lebzeiten auf Erden. Den Paulus hat er nach seiner Auferstehung erwählt für die restliche Welt. Und da merkt ihr, das ist ja extrem, ja. Aber er hat ihn auserwählt, weil er gewusst hat, der ist es, den brauche ich. Ja. Und wir werden ein bisschen was über Berufung noch hören. Und er war ausgesondert für das Evangelium. Der Römerbrief ist eigentlich das Evangelium. Evangelium, wisst ihr alle, was das heißt, ja? Gute Botschaft, frohe Botschaft, heilbringende Botschaft. Eine Botschaft, die uns, ja, die uns einfach wieder neues Leben gibt. Und das war für ihn das war sein Hauptanliegen. Und wenn man jetzt, man könnte zum Beispiel jetzt Römerbrief durchlesen und überall schauen, wo Evangelium steht oder wo das Evangelium auch erklärt wird. Du wirst sehen, das ist immer wieder, geht es um das Evangelium. Der Römerbrief erklärt uns die gute Botschaft. Darum ist es so wichtig, dass wir ihn kennen, weil wir ja auch diese Botschaft erklären sollen, weitergeben sollen und weiter ausleben sollen. Er hat das Apostelamt empfangen in Jesu Namen, damit er unter den Nationen, also den anderen Völkern, den Glaubensgehorsam, sagt die Elberfelder Übersetzung, die Beziehung, die Menschen im Glauben zu Gott entwickeln, verkünden kann. Also er war der Apostel der Heiden. Wann ist denn das ungefähr geschrieben worden? Man nimmt an, das ist ziemlich klar eigentlich. Es gibt übrigens wenig Streit darüber, dass Paulus wirklich der Autor ist. Es wird ja alles in Frage gestellt von vielen. Gell? Aber dass der Römerbrief von Paulus geschrieben ist, wird fast von allen akzeptiert und ist für uns eigentlich auch klar. Ja? Und wenn du das vergleichst, es lässt sich sehr genau einordnen, dass der Römerbrief 55 oder 56 nach Christus in Korinth geschrieben worden ist. Warum? Wissen wir das? In Korinth hat ein gewisser Erastus gelebt, Schatzmeister der Stadt, steht am Ende vom Römerbrief, 16, Vers 23, als einer, der die Grüße überbringt, und auch eine gewisse Phöbe, die den Brief überbracht hat. Das merkt man aus der Apostelgeschichte. Ja? Und die stehen jetzt plötzlich in dem Römerbrief als Mitbeteiligte drinnen. Und man hat einen, der Erastus war nämlich der Schatzmeister, so der Stadtrat für Finanzen, würde man heute sagen, also Schatzmeister der Stadt Korinth, weil man hat sogar eine Inschrift gefunden, wo das draufsteht, und der hat dort gelebt. Die Phöbe hat in Kenchrea gelebt, das ist der Hafen von Korinth. Und das waren die Leute, die auch jetzt in dem Brief erwähnt werden, und Phöbe hat wahrscheinlich diesen Brief nach Rom mitgenommen, und es sind noch viele andere Namen erwähnt am Schluss vom Römerbrief. Aus dem kann man sagen, es muss in der Zeit gewesen sein, wo Paulus in Korinth gewartet hat, 3 Monate, 4 Monate, bevor er am Ende der zweiten Reise nach Jerusalem zurück ist, mit einer beträchtlichen Geldspende für die verarmte Jerusalemer Gemeinde. Also so kann man es jetzt ungefähr einordnen. Bevor das war, hat ein gewisser Kaiser Tiberius Claudius die Juden aus Rom vertrieben. Unter anderem waren da zwei, die wir auch kennen aus dem Neuen Testament, nämlich Aquila und Priscilla. Die sind nämlich dann nach Korinth gekommen, haben dort den Paulus getroffen. Und es hat zu der Zeit schon eine christliche Gemeinde in Rom gegeben, die nicht von Paulus gegründet war. Und möglicherweise war da die Ursache für das, dass der Tiberius die Juden aus Rom vertrieben hat, darin, dass sich nämlich die Judenchristen mit den Juden, die nicht Christen geworden sind, in Rom gestritten haben. Und da hat der Kaiser gesagt, die Juden sollen alle abhauen. Ja? Die Heidenchristen konnten bleiben. Und so ist eine zuerst gemischte Gemeinde, plötzlich eine heidenchristliche Gemeinde. Und dann, wie der Tiberius gestorben ist, das war 54, also kurz bevor der Brief geschrieben worden, sind die Judenchristen wieder zurück. Unter anderem auch Priscilla und Aquila, weil die sind im Römerbrief wieder in Rom. Ja? Und da hat er, also da hat es natürlich auch Konflikte gegeben zwischen heidnischen und jüdischen Christen, Menschen, die aus verschiedenem Hintergrund gekommen sind. Aber sie waren alle, haben an Jesus geglaubt, und es gibt dann auch unter solchen Menschen Konflikte, das wissen wir ja. Ne? Sie waren berufene Heilige in Rom, das wissen wir. Also, dass es in Rom, dass der Brief ursprünglich an Römer, Leute, die in Rom gelebt haben, adressiert war. Rom war damals eine große Stadt, die Hauptstadt eines Weltreiches, und es waren dort viele jüdische Synagogen und es gab zumindest eine christliche Gemeinde, die ohne das Wirken des Apostels der Heiden, nämlich ohne Paulus, entstanden ist. Vielleicht waren das Menschen, die zu Pfingsten in Rom dabei waren, in Jerusalem dabei waren und dort erlebt haben, wie der Heilige Geist gewirkt hat und sind gläubig geworden, weil da steht ja, dass sie aus der ganzen Welt dabei waren und die haben sich dann wieder zurück in ihre Heimat begeben und haben zum Beispiel auch in Rom das Evangelium gelebt, gepredigt und eine Gemeinde gegründet. Die Empfänger, und jetzt schauen wir wieder den Text an, die Empfänger werden als Geliebte Gottes bezeichnet. Hey, Geliebte ist mein, in gewisser Art von Literatur wird das sehr gerne verwendet, ja, aber für andere ist es kitschig, ja, Geliebte. Aber ihr seid Geliebte, sagt Paulus, Gott liebt euch. Gott liebt euch. Ihr seid Berufene. Berufene Jesu Christi. Vorher hat er gesagt, ich bin berufener Apostel, und jetzt sagt er, ihr seid Berufene Jesu Christi. Und das Thema Berufung ist so wichtig, dass ich jetzt ein paar Sachen darüber sagen möchte. Es gibt eine gemeinsame Berufung für alle Christen. Die gilt für alle. Es gibt Berufungen, die gelten für alle. Ja? Ihr wisst, ihr seid berufen, zum Beispiel zu einem heiligen Leben. Ich habe zwei Bibelstellen hingeschrieben. Es ist uns klar, Jesus hat uns herausgerufen aus einer Welt, die nicht gut ist. Und er hat uns berufen zu einem anderen Lebensstil, zu einem anderen Leben, zu einem heiligen Leben. Heilig heißt abgesondert für was Besonderes, abgesondert für Gott. Ihr seid berufen zu einem heiligen Leben. Das braucht keine besondere Offenbarung. Niemand von euch muss einen Traum, eine Vision oder sonst irgendwas bekommen oder beim Bibelaufschlag das genau lesen, um das zu wissen. Jeder, der die Bibel kennt, weiß, er ist berufen zu einem heiligen Leben. Da brauchen wir uns nicht herumdrücken. Das ist eine Berufung. Ihr seid berufen zum Frieden. Ich habe nur ein paar solche Sachen, da kann man ein ganzes Bibelstudium drüber machen. Zum Frieden berufen. Frieden untereinander. Frieden in unserer Umgebung. Was das konkret heißt, darüber kann man lang drüber nachdenken. Ihr seid berufen zur Freiheit. Galaterbrief, ja. Ihr seid frei gemacht. Ihr seid berufen, dass ihr nicht mehr Sklaven der Sünde seid. ihr seid berufen zur Gemeinschaft. Auch das ist eine Berufung. Das brauchen wir uns nicht sagen, es ist eine, ich warte heute in der Früh, ich sage es jetzt mal so, am Sonntag in der Früh bete ich zu Gott, ob ich heute die Berufung habe, in Gottesdienst zu gehen. Nein, es ist eine Berufung, ist schon da, die steht in der Bibel drin, verlasst die Versammlung nicht, ihr seid berufen zur Gemeinschaft, ihr sollt die Gemeinschaft pflegen. Wir brauchen nicht eine extra Einladung von Gott dafür. Die Berufung besteht. Es gibt aber auch individuelle Berufungen. Also die Bibel sagt ganz eindeutig, es gibt Leute, die sind berufen für diesen Dienst oder für diesen Dienst oder für diesen Dienst. Ich möchte sagen, jeder hat seine Berufung. Aber es ist nicht immer die gleiche. Und das ist die große Herausforderung, dass du, dass ich, dass wir alle unsere Berufung auch im Leben, im christlichen Leben finden. Es ist schon schwer genug, den richtigen weltlichen Beruf zu finden. Das ist ein Thema, das die Jungen sehr, sehr beschäftigt. Und die Alten auch, die immer ein Beruf sind, der ihnen vielleicht nicht unbedingt die Erfüllung gibt. Ja. Aber auch im Geistlichen ist es so. Und es ist schlimm, sage ich jetzt mal, wenn du einen Dienst tust, zu dem du nicht berufen bist. Weil das ist Frust für alle Seiten. Aber umgekehrt, es ist noch schlimmer, wenn du gar nichts tust. Weil du sagst, ich habe keine Berufung. Das ist nicht der Fall. Jeder hat seine Gaben, die er einbringen soll. Also mir ist es wichtig, dass Berufung, es gibt zwei Arten von Berufung. Die gemeinsame Berufung für alle. Das heißt, wir sind alle betroffen. Und das sind nur ein paar Beispiele, ja, kann man noch aus, die Liste kann man weiterführen. Und dann gibt es die individuelle Berufung für dich und für mich. Wozu bist du berufen? Bet drum. Ringe drum, dass du weißt, was dein Weg, was Gottes Weg mit dir ist. Ja, auch innerhalb der Gemeinde. Wenn wir alle unsere Berufung erkennen, dann wird diese Gemeinde noch viel mehr aufgebaut sein und ein Licht sein können nach außen. Die Empfänger, eine gemischte Gemeinde, ich habe es schon erklärt, aus Juden und Heiden, Menschen, die aus einem ganz anderen Hintergrund kommen und Menschen, die den Gott, den einen Gott aus der Bibel des Alten Testamentes kennen und schon an ihn glauben und ihn verehren, die natürlich auch sehr, sehr viele Gesetze und so weiter drüber kennen und andere, die an viele Götter und Götzen geglaubt haben und die über moralische Fragen sich sehr leicht hinweggesetzt haben. Das kann man sich vorstellen, dass das Konflikte bringt. Und der Inhalt. Ich rede eigentlich nur über die ersten 7 Verse und es ist ein bisschen schwierig, was man da alles hineinpacken kann. Der Inhalt ist das Evangelium. Und ich möchte jetzt auch nur von den Versen hier sagen, was das Evangelium beinhaltet. Und wir werden sehen, in der kurzen Einleitung, die also ein bisschen ein verschachtelter Satz ist, da wird das Evangelium und werden wichtige Eckpflöcke des Evangeliums gesetzt. Die gute Nachricht ist die Erfüllung der vielen Prophezeiungen aus dem Alten Testament. Ja, da steht nämlich, er ist durch das Evangelium, das er, Gott, durch seine Propheten in den Heiligen Schriften zuvor verheißen hat. Also das Evangelium, die gute Nachricht, für die Paulus eintritt, ist nichts, was jetzt aus dem luftleeren Raum hergekommen ist, sondern es kommt aus den Verheißungen des Alten Testamentes. Also es ist eine Fortführung, eine Entwicklung. Und es war ganz wichtig für die Juden und für die Heiden. Die Juden haben gesagt, konnten sehen, das war gemeint und jetzt verstehen wir das erst an. Und die Heiden konnten sagen, wir brauchen die Basis vorher. Und das ist auch heute noch so. Wir können uns nicht vom Alten Testament abkoppeln und sagen, das braucht man nicht, das ist alles alt, das ist die Basis. Das Evangelium handelt vom Sohn Gottes, ja, über seinen Sohn, und der ist der irdischen Nachkommenschaft ein Nachkomme von David. Das war auch für die Juden sehr wichtig, weil der David war der König der Juden. Und wenn der Messias kommt, dann muss er ein Nachkomme Davids sein, also aus dem Stamm des David. Und das wissen wir, das war so, obwohl es nicht gleich sichtbar war für alle, weil der David hat ja in Bethlehem gelebt und Jesus in Nazareth. Aber da hat es inzwischen einige Bewegungen gegeben, wie ihr wisst, und Jesus ist ja auch in Bethlehem wirklich geboren worden, obwohl er aus Nazareth zu Hause war. Aber für die Judenchristen war das wichtig. Das ist der Messias, den wir aus dem Alten Testament kennen. Und das Evangelium handelt von einem Jesus, der nach der Auferstehung alle Macht als Sohn Gottes wiederbekommen hat. Es wurde ihm wieder zurückgegeben. Er war Sohn Gottes, haben wir gesagt, Gottes Sohn, dann ist er Mensch geworden und dann ist er gestorben. Und zwar, das steht jetzt da nicht drinnen, aber das wissen wir ja auch, wird dann natürlich auch im Römerbrief erklärt, er wurde von seinen Geschöpfen getötet. Und dann hat ihn Gott wieder auferweckt. Und es gibt er ihm wieder die gleiche Macht und Herrlichkeit, die er vorher hatte. Was ist das für, das ist für die Menschen wichtig, das ist auch für uns wichtig. Jesus ist von oben bis ganz nach unten gegangen und wieder ganz hinaufgehoben worden. Und das ist für uns eine enorm wichtige Botschaft, weil wir sind auch manchmal ganz unten und können mit ihm wieder hinauf. Aber auch, wenn wir in Verfolgung sind, wenn es Probleme gibt und so weiter, wir wissen, dass Jesus alle Macht wieder bekommen hat. Alle Macht, das steht da drinnen. In Kraft steht in der Elberfelder. Ja. Und noch ein Eckpunkt, der da hier in diesen ersten vier Versen steht, ersten fünf Versen. Es gilt für alle Völker. Jeder soll das Evangelium annehmen und an Jesus glauben. Das steht im Vers 5. Jeder. Also, ob du nun von jüdischem Hintergrund kommst oder von heidnischem Hintergrund, das ist egal. Und ob du aus Rumänien, aus Nordamerika, aus Österreich, aus Afrika bist, es ist egal. Jedem gilt dieses Evangelium. Und das ist einzigartig. Das ist wirklich besonders. Das war für die Juden ganz was Besonderes, weil für die war das Volk etwas Abgeschlossenes. Und jetzt gilt das Evangelium, die gute Nachricht, diese Befreiung für die ganze Welt. Und das war Paulus sein großes Anliegen. Paulus hat den Brief an die Römer geschrieben, an die römischen Christen geschrieben, weil er einen Plan hatte, das sehen wir dann in den nächsten Abschnitten. Er wollte nämlich von Rom aus den westlichen Teil des römischen Weltreiches, nämlich Spanien, also die Iberische Halbinsel, vielleicht Nordafrika, erreichen und von dort sozusagen eine neue Bewegung machen, eine neue Missionsreise machen. Und er brauchte dazu auch Unterstützung. Jetzt, und er hat immer wieder lokale Gemeinden gehabt, die ihn unterstützt haben im Gebet, vielleicht auch finanziell, die Leute mitgeschickt haben. Das war ja nicht so einfach damals. Und man könnte annehmen, dass er jetzt bei den Römern sozusagen dort um diese Unterstützung wirbt und sagt, ich bin ja der Apostel für alle Heiden und ich muss nach Westen, ich möchte das, bitte trag das mit. Ja. Das könnte sein, dass das die Motivation war, diesen Brief zu schreiben, weil er ja auch sehr viel drüber schreibt nachher. Kurz noch einen Überblick, das mache ich ganz kurz. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Römerbrief einzuteilen. Hier hat mich bei dieser Einteilung, den ich gefunden habe, hat mir eigentlich nur die Überschriften haben mich angesprochen. Ja? Zuerst gibt es eine Einleitung, dann gibt es einen ersten Teil bis zum 5. Kapitel 21, der heißt, oder der wurde da überschrieben, Gottes Tat durch Jesus Christus rettet. Wie Gott rettet, das ist der erste Teil. Wir sind verloren, alle Menschen sind verloren und dann rettet uns Gott. Wie Gott rettet. Gottes Tat durch Jesus Christus rettet. Der nächste Teil ist Gottes Tat durch Jesus Christus befreit. Da geht es um die Befreiung von der Macht der Sünde, endet mit einem Lobpreis. Der dritte Teil, Gottes Tat durch Jesus Christus gilt den Juden. Das sind die Kapitel 9 bis 11, wo es um das Heil der Juden geht. Und der vierte Teil, Gottes Tat durch Jesus Christus verändert das Handeln. Ist mal so eine mögliche Einteilung. Ihr könnt es ja dann eventuell abschreiben oder ich kann euch das geben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Am Schluss gibt es dann noch einmal einen Schlussteil, der relativ lang ist, wo sehr viele Namen vorkommen. Das ist ganz interessant. Das ist für mich eine gute Einteilung des Hauptteils. Und ein bisschen anders, das habe ich von John Stott. Gottes Zorn, die ersten drei Kapitel, oder bis 3,20, dann die Gnade Gottes, dann der Plan Gottes und der Wille Gottes. Ihr merkt schon, es ist sehr viel Theologie drinnen, also allgemeingültige Sachen, aber es wird gegen Ende hin ganz praktisch. Da müssen wir nur durchkommen, gell? Bis dorthin. So, warum ist dieser Römerbrief so wichtig? Und ich komme schon zum Schluss. Er sagt uns schonungslos die Wahrheit über die Verlorenheit aller Menschen. Und ich muss es einfach immer wieder sagen, gerade heutzutage wird es immer mehr sichtbar, dass die Menschheit auf einem schlechten Weg ist. Wir Menschen sind nicht gut. Die Menschen sind verloren. Schlecht. Er sagt uns aber auch, er zeigt uns das Erlösungswerk Gottes durch Jesus Christus. Es gibt eine Hoffnung, es gibt eine Erlösung, eine Befreiung. Er zeigt uns den Frieden mit Gott in Kapitel 5. Das ist ein ganz zentrales Kapitel für mich. Friede mit Gott. Gibt es ein Buch von Billy Graham drüber. Er zeigt uns die Freiheit von der Sünde. Befreiung. Auch was ganz Zentrales, womit wir alle kämpfen. Ja? Kapitel 6 bis 7. Er zeigt uns, er gibt uns Heilsgewissheit und Hoffnung für die Ewigkeit. Frenkie hat es heute schon so schön gesagt. Auf uns wartet etwas viel Besseres noch. Ja? Er erklärt uns den Heilsplan Gottes für die Heiden und Juden. Und er gibt uns ganz praktische Anweisungen für ein christliches Leben. Und er gibt uns Anweisung für ein Leben in einer gemischten Gemeinde. Und wir sind heute alle gemischt. Wir sind gemischt, wir sind ganz verschieden. Gell? Wir kommen aus verschiedenem Hintergrund und wir brauchen Anweisungen, wie wir miteinander umgehen. Zum Schluss. Der Brief, das, was ich euch vorgelesen habe, der Briefkopf beginnt oder endet mit einem Segen. Das ist ja interessant, gell? Bei uns steht es am Schluss dann. Ja, aber da sagt es Paulus, allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also die neuere Übersetzung, mein Brief geht an euch, von Gott Geliebte und berufene Heilige. Und ich habe jetzt hingeschrieben, nicht in Rom, sondern in Kapfenberg, in Bruck, in Eisenerz, in der Feitsch, in Mariazell, wo immer noch. Ich weiß nicht, woher sonst alle Leute kommen. Es gilt euch. Mein Brief geht an euch, geliebte und berufene Heilige in überall. Gnade, Friede wünsche ich euch von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, dem Herrn. Von Gott Geliebte. Machen wir uns das nochmal vor Augen. Wir sind von Gott geliebt. Wir sind Berufene. Unsere Berufung ist klar, ich habe darüber gesprochen. In Kapfenberg und Bruck und überall. Gnade und Frieden wünsche ich euch. Und diese kommen von Gott, unserem Vater, unserem Herrn Jesus Christus, dem Herrn, dem Herrn. Er ist unser Herr, unser Vater. Er liebt uns, aber er ist auch unser Herr. Dieser Segenswunsch soll uns wirklich begleiten durch diesen Brief, durch diesen Sonntag noch, durch diesen Brief und unser ganzes Leben. Amen.